Ja, wir sind zwischen der Zeit zwischen Ostern und in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. Und das war vielleicht weniger für uns heute, weil wir das kennen, aber das war für die Leute damals, die Ostern miterlebt haben, eine total spannende Zeit. Ich denke da an den engeren Jüngerkreis oder auch an manche anderen. Die hatten mit einmal Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und das waren augenöffnende Begegnungen. Ich denke an die beiden, die dann nach Emmaus gingen und die total frustriert waren über all das, was sie gesehen hatten, Kreuzigung und so weiter. Und mit einmal begegnet ihnen Jesus und das war für sie wirklich herz- und augenöffnend. Gleichzeitig weiß man, und die Bibel ist da ein super ehrliches Buch, dass es bei den Leuten, die mit Jesus unterwegs waren, auch echte Zweifel gab. Die waren durchaus nicht alle überzeugt, dass das, was da erzählt wurde, dass das real sei. Schließlich steht ein Toter nicht einfach auf. Und es war so Zweifel bei seinen engsten Vertrauten genauso da und die Bibel spart das nicht aus. Und dann gab es ganz spezielle Begegnungen. Jesus und Petrus und die Frage nach der Liebe. Also wo ja ganz viel gelaufen war zwischen den beiden und Jesus fragt ihn in ganz besonderer Weise, liebst du mich? Aber wie sollte es nun weitergehen? Jesus war auferstanden, er erschien hin und wieder, es gab Zweifelnde, es gab Glaubende. Wie sollte es nun weitergehen? Vieles war unklar. Und einer der Texte, die sozusagen zwischen Auferstehung und Himmelfahrt entstanden sind, beziehungsweise die Situation beschreibt, wird in Johannes 20 uns genannt. Da heißt es, am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen. Friede sei mit euch, sagte er. Wieder sprach er zu ihnen und sagte, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das ist der zentrale Satz, den ich noch ein paar Mal zitieren werde. Wie der Vater mich gesandt hat, sagt Jesus. Er verstand sich auch als einer, der gesandt war, der hingegangen ist. So sende ich euch. Eigentlich war das gar kein ganz neuer Gedanke für die Jünger. Die hatten schon, das wird in Matthäus 10, 16 berichtet, schon ähnliche Sachen von Jesus gehört vor Karfreitag und Ostern. Siehe, ich sende euch. Und dann wird die Situation beschrieben, nicht so angenehm wie Schafe mitten unter die Wölfe. Damit will Jesus sagen, ihr werdet nicht nur auf Zustimmung stoßen, ihr werdet nicht nur Begeisterung, nicht nur roten Teppich irgendwie erleben, sondern auch ganz schön viel Widerstand. In knapp 3 Wochen, wir sind ja selber in dieser Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt Pfingsten, in knapp 3 Wochen ist der Tag, den wir Himmelfahrt nennen. Und an dem Himmelfahrtstag hat Jesus, und das hat eben auch was ganz stark mit Sendung, mit Hingehen zu tun, den Leuten, die da versammelt waren, einen Auftrag gegeben. Wir nennen das Missionsauftrag oder manchmal sogar noch ein bisschen schärfer Missionsbefehl. Und an einem Wort merken wir, dass wir heute 2000 Jahre später mit sehr anderen Voraussetzungen leben, nämlich an dem Wort Mission. Mission, das kommt aus dem Lateinischen, bedeutet so viel wie Sendung. Mission ist ein Unwort geworden in unserer Zeit. Schlimmer noch das Verb, wenn wir sagen, ich gehe mal missionieren, das ist ganz schlimm. Also missionieren geht gar nicht heutzutage. Das hat dramatisch sinkende Zustimmungswerte in unserer Gesellschaft. Und die kirchengeschichtlich Kundigen, wenn sie noch ein bisschen diskutieren, die verweisen dann auf 1000 Jahre alte Kreuzzüge, wo man mit Gewalt versucht hat, sozusagen Leuten das Evangelium zu bringen oder auf so eine Art Kolonialismus in späteren Jahrhunderten, wo Kirchen und Christen so nicht nur das Evangelium, sondern irgendwie auch westliche Kultur exportiert haben und damit Leute nicht wirklich glücklich geworden sind. Und heute reagieren eine ganze Menge Zeitgenossen ganz allergisch auf dieses Wort Mission oder auch Kirche und fürchten irgendwie religiöse Propaganda, so nach dem Motto, ich weiß doch, was ich will und was ich glaube und nicht glaube. Was willst du mir eigentlich sagen? Wieso Mission? Wer bei diesem Begriff nicht gleich dicht macht, der diskutiert. Ist es wirklich richtig, dass der christliche Glaube so einen Universalitätsanspruch hat? Also sozusagen alle eingeladen werden, an Jesus zu glauben. Gibt es nicht auch andere Wege? Wir leben in einer postmodernen, pluralisierten Welt, wo jeder seine Auffassung haben kann und wo man so und so denken kann, wieso muss ich hingehen und missionieren und meine Auffassung anderen sagen? Kirche verliert ja ohnehin an Vertrauen in dieser Gesellschaft. So, das ist so ein bisschen die gegenwärtige Kultur umschrieben. Und die Frage ist, macht das was mit uns, mit dir und mit mir, dass ich weiß, dass dieser Begriff Mission oder gar das Verb missionieren irgendwie überhaupt nicht mehr en vogue ist? Dennoch möchte ich dir sagen, Glückwunsch, du hast heute Morgen etwas gemacht, was regelmäßig nur eine ganz kleine Minderheit in unserem Land tun. Nämlich du hast einen Gottesdienst besucht oder wie viele Leute sagen, du bist zur Kirche gegangen, hier in der CGM in diesem Fall. Und je nachdem, wo du in Deutschland bist, zwischen 90% und 95% tun das nicht. Also wir sind und du bist, gehörst zu einer kleinen Minderheit. Bist sozusagen gegen den Mainstream im gewissen Sinne unterwegs. Und warum ist das so? Wenn ich jetzt mit dem Mikro durch die Reihen gehen würde und euch fragen, dann würden vermutlich ganz unterschiedliche Antworten kommen. Die einen würden sagen, ich suche den Austausch mit Gleichgesinnten. Ich möchte sozusagen nicht alleine mit meinem Glauben unterwegs sein. Für mich ist es wichtig, dass ich hier, Stichwort Großfamilie eben, dass ich so eine Art emotionale Zugehörigkeit zu anderen habe. Andere würden sagen, die das schon ganz lange tun, das gehört so zu meinem geistlichen Biorhythmus am Sonntagmorgen um 11. Da muss ich einfach los in den Gottesdienst. Ich genieße die vielleicht etwas andere und manchmal auch neue Musik. Und dann spende ich auch noch ein bisschen, wenn so ein Korb an mir vorbeikommt. Und andere würden sagen, ja, ich bin da so reingewachsen. Das gehört irgendwie so zu meinem Lebensstil dazu. Und was man dann regelmäßig tut, das ist ja so ein bisschen auch identitätsstiftend. Also wenn du hier regelmäßig herkommst, und damit meine ich nicht nur unsere Gemeinde, sondern andere Kirchen und Freikirchen, dann hörst du von dieser sehr schönen Idee eines Gottes, der sich kümmert. Eines Gottes, der sich sorgt. Eines Gottes, der sich persönlich für dich interessiert. Das wird dir zugesprochen. Und du realisierst vielleicht mit der Zeit, bei allen Zweifeln und Fragen, die auch da sind, ich bin irgendwie geliebt von Gott. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin gerettet, bin erlöst, ich bin eine neue Schöpfung. Und all diese Sätze, irgendwie verinnerlicht man sie so mit der Zeit. Und manche würden vielleicht das nicht so laut sagen, aber irgendwie doch ein Stückchen im Hinterkopf haben, ich bin auch Christ geworden, damit ich ein Ticket für den Himmel löse. Weiß, wohin ich einmal gehe, wenn hier der Deckel über mir zuklappt. Manche würden sagen, ich habe einen Weg heraus aus Krisen und Lebensfragen gefunden. Die Bibel ist so etwas wie eine Anleitung für mein Leben geworden und deswegen bin ich hier. Oder was auch immer, wie ihr antworten würdet. Und an all dem ist auch etwas Wahres dran. Das hat alles, ist etwas Richtiges und Wertvolles. Aber bei all dem vollzieht sich langsam und unbemerkt, oft jedenfalls, etwas. Wir, die Kirche, die CGM, wir sind vor allem mit uns selbst beschäftigt. Dass unser Leben möglichst gut läuft, dass unser Leben möglichst störungsfrei ist, dass irgendwelche Probleme, die wir haben, möglichst überwunden werden. Und daran ist alles auch etwas Wahres dran, gar keine Frage. Ich will das gar nicht schlecht reden. Aber wenn nur diese Seite noch irgendwie betont wird, dann realisiert man irgendwann, wir sind mit uns selbst beschäftigt. Neudeutsch nennt man das, wir sind in einer Bubble, ne? In der frommen Bubble, in diesem Fall der Uhlandstraßen-Bubble. Und wenn man länger hier ist, dann entwickelt jede Bubble so ihre eigene Sprache, das sagen einem die Soziologen, und so einen eigenen Lebensstil irgendwie und eigene Regeln, wie auch immer. So ein Stück Kultur, unsere Kultur wird damit geprägt. Und wer dann länger im Geschäft ist, und dazu zähle ich mich auch, der hat Erinnerungen an, ich sag mal, unangenehme Aktionen, wo man irgendwie zwanghaft versucht hat, Menschen außerhalb dieser Bubble mit Jesus in Berührung zu bringen. Weil wir ja, das hat man dann auch hin und wieder gehört, Gesandte sind und hingehen sollen. Und das waren nicht nur angenehme Sachen. Aber gleichzeitig weiß ich, und das lese ich in der Bibel, dass es sozusagen Gott will, 1. Timotheus 2, Vers 4, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Zieh das mal auf deinen Freundeskreis, vielleicht auf deine Familie, auf Menschen, die dir wichtig sind und die nicht glauben oder ganz anders unterwegs sind. Gott will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Oder Petrus sagt in seinem zweiten Brief, Gott ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Das ist also der erklärte und ausdrückliche Wille Gottes. Und da muss man dann ja doch irgendwie unterwegs sein. Eigentlich ist das ziemlich fantastisch. Gott will, dass alle Welt gerettet wird. Aber wie denn? Wer schon ein bisschen länger unter dieser Kanzel oder unter dieser Bühne sitzt, der kennt eine Erfahrung, die ich immer wieder mal erzählt habe und die mir auch in der Predigtvorbereitung hier wieder eingefallen ist. Nämlich schon ein paar Jahre hin mittlerweile meine Erfahrung in der Berliner S-Bahn. Also ein paar Leute kennen das jetzt. Ich bin in Berlin unterwegs an einem Wochenende zu irgendeinem Kongress oder so. Morgens aber mit der S-Bahn hin, abends mit der S-Bahn zurück. Und ich steige ein und fahre mit der S-Bahn und an einer Haltestelle, Leute gehen raus, Leute kommen rein. Kaum hat sich die Tür geschlossen, fängt einer an zu reden. Und ich merke nach zwei Sätzen, der erklärt jetzt gerade mal das Evangelium sozusagen von Adam und Eva bis zur Offenbarung, bis zur nächsten Haltestelle. 60 bis 90 Sekunden Zeit, gar nicht so einfach. Man muss relativ schnell reden. Und dann beobachtet man die Leute. Der eine zieht die Bildzeitung ein bisschen höher. Keiner reagierte in diesem einen Fall verbal dagegen. Aber du spürtest förmlich, ich jedenfalls, das ist jetzt gerade nicht die Lieblingsveranstaltung für die Leute, die hier in der S-Bahn sind und vielleicht ein bisschen pennen wollen und noch müde sind oder Zeitung lesen wollen. Vor x Jahren hatte man noch nicht die, heute haben wir 60% Ohrhörer drin, die kriegen sowieso nicht mit, was um sie herum passiert. Das war damals noch nicht so verbreitet. So, man kennt andere Situationen, es klingelt an einer Wohnungstür, du bist gerade dabei, irgendwie die Suppe für Mittag zu machen, stehen zwei Leute und bitten dich sehr freundlich, gerade zwischen Suppe und Kartoffeln, doch bitte jetzt über den Sinn und Ziel des Lebens mit dir zu reden und haben eine Zeitschrift in der Hand, die man Wachturm nennt. Und was assoziiert man, wenn man solche Dinge erlebt und hört? Dann sagt man, oh, oh, be careful, sei vorsichtig. Drängen Leuten irgendwie nichts auf, du erreichst nur das Gegenteil. Und das führt dann dazu, dass man sich die Frage stellt, ja gut, lieber Herr Jesus, wenn du sagst, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ja, wie denn dann? Wie soll denn das gehen in einer Gesellschaft, die auf Missionieren allergisch reagiert? Ich glaube, zunächst mal muss man sich klar machen, es geht ja nicht in erster Linie jetzt irgendwie hier um eine Kommunikationstheorie, sondern es geht darum zu entdecken, dass der Glaube an Jesus, wenn er meine höchstpersönliche Privatsache bleibt, so etwas, ich sage mal, wie eine Liebe ohne Worte ist. Manchmal, man kennt ja so Leute, ne, die sind verheiratet, aber wenn man es nicht wüsste, dass sie verheiratet sind, würde man davon gar nichts merken. Erstens gehen sie relativ rustikal miteinander um und noch so ein paar andere Sachen. Und da sagt man ja, also diese Art Beziehung, die ist nicht besonders attraktiv. Ist unser Glaube vielleicht manchmal auch so, wenn man das nicht wüsste, dann würde man davon nichts merken. Es geht aber auch darum zu verstehen, dass der Auftrag Jesu hinzugehen, Zeuge zu sein, nicht ein Spezialauftrag für kontaktfreudige christliche Quasselstrippen ist, die sozusagen sowieso nicht den Mund halten können, sondern dass es ein Auftrag für jeden ist, der mit Jesus unterwegs ist. Denn es steht ja mal in der Apostelgeschichte, nur Jesus kann Menschen die Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der ganzen Welt rettet sie. Mancher, der die Luther-Übersetzung kennt, der kennt den Vers nach dieser Form. Es ist in keinem anderen das Heil. Ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den sie gerettet werden können. Also das ist... Das schreit nach einem Auftrag sozusagen, das anderen zu sagen, wenn wir das denn für richtig halten, was ich gerade vorgelesen habe. Und trotzdem, warum ist das so schwer für, vielleicht nicht für jeden, aber doch für viele? Es hat auch mit so ein paar unausgesprochenen Überzeugungen in unserer Gesellschaft zu tun. Zum Beispiel, dass Leute sagen, Religion ist Privatsache. Das, was ich glaube, geht niemand was an, das brauche ich auch niemandem aufdrücken. Das ist meine höchst innerliche Privatsache. Oder dass Leute, die ja, sich mit der Bibel beschäftigen, sagen, eigentlich braucht es mehr Experten, die können darüber reden. Aber ich habe so viele Fragen und so viele Unklarheiten. Lass das mal die Leute machen, die das besser können als ich. Oder dass jemand sagt, ich will um alles in der Welt kein frommes Geschwätz und will keine Extreme. Also will jetzt nicht irgendwo in der Fußgängerzone auf einer Kiste stehen und so, das will ich alles gar nicht, sondern lass das mal die Leute machen, die dafür geboren sind. Also wie kann das nun gelebt werden, natürlich vom Glauben zu reden? Wie kann das, dieser Satz, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, wie kann das gelebt werden? Jetzt, liebe Sarah, wo bist du da? Genau, jetzt geht's los, jetzt wollen wir mal gucken, wie das gelebt werden kann, hier und heute. Und ich glaube, wir müssen uns verabschieden von beziehungslosen, jetzt erzähle ich dir etwas von Jesus-Situationen. Ich will nicht sagen, dass das nicht auch mal ein Segen sein kann, dass jemand irgendwo läuft und im Dreck ein Traktat findet und das entziffert, was da draufsteht und dann irgendwie sagt, ich muss mich mit diesem Jesus beschäftigen und zum Glauben findet. Es gibt die skurrilsten Situationen. Aber ich glaube, dass die Nachfolge Jesu auf Beziehung angelegt ist, sowohl zu Gott wie auch zu Menschen. Und ein Satz, der mir oft nachgegangen ist oder über den ich immer wieder mal gestolpert bin, ist, dass die Leute, die mit Jesus, die ihn gesehen haben und die nicht unbedingt von ihm begeistert waren, sondern ihn auch kritisch gesehen haben, die haben ihn beschrieben und seinen Lebensstil beschrieben und seine Praxis beschrieben und das in einem Satz ausgedrückt, der im Neuen Testament steht und der heißt, er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Und die Leute, die das gesagt haben über Jesus, die wollten damit deutlich machen, du kannst ihn vergessen. Er ist keiner, der von Gott gesandt ist, weil er sich nicht mit diesen Leuten abgeben würde, die und in diese Kategorie Zöllner und Sünder fallen. Aber Jesus hat offensichtlich einen Lebensstil geführt, der die Nähe suchte zu Menschen, wo andere Leute lieber einen großen Bogen machten. Er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Deswegen verabschieden von diesen beziehungslosen Situationen, wo man Leuten was von Jesus erzählt, sondern sagt, wo ist eigentlich in meinem Lebensumfeld die Menschen, die sozusagen durch mich als einer, der mit ihnen unterwegs ist, das Evangelium hören sollen? Wie kann das geschehen? Ich würde sagen, ich will euch ein paar Punkte nennen. Der erste Punkt lautet, die Spuren Gottes im eigenen Leben entdecken und darüber reden. Es gibt einen ganz berühmten Text, den manche von euch vielleicht erstens gelesen haben, zweitens als ein Poster zu Hause hängen oder als Postkarte, macht man ja heute fast nicht mehr, oder wie auch immer, versandt haben. Es gibt einen berühmten Text von der Deutsch-Kanadierin Margaret Fishback Powers und die schrieb vor mittlerweile, weiß nicht, 50 Jahren oder so einen Text, der, wie gesagt, den hast du bestimmt schon irgendwo mal gelesen. Der lautet, eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, meine eigenen und die meines Herrn. Als das letzte Bild an meinem Auge vorübergezogen war, blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herrn, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Wie wäre es, wenn wir uns fragen würden bei dieser Themenstellung, hingehen, kenne ich ähnliche Erfahrungen in meinem Leben, über die ich reden könnte? Ich finde, dass dieser Text von dieser Frau ein zutiefst missionarischer Text ist, obwohl er ihre Deutung beschreibt und sagt, es ging mir überhaupt nicht gut. Ich war richtig fertig. Aber dann deutet sie sozusagen das, was sie gesehen hat und versteht mit einmal, Gott ist ja da, auch in diesen schweren und komplizierten und schwierigen Zeiten meines Lebens. Menschen haben ja sehr ähnliche Erfahrungen, aber sie deuten sie unterschiedlich. Da haben Menschen einen schweren Unfall praktisch unverletzt überlebt und deuten dies. Der eine sagt, Glück gehabt. Das ist auch eine Art der Deutung. Oder der zweite sagt, das Schicksal hat es gut mit mir gemeint. Oder vielleicht würde ein Christ sagen, Gott hat seine schützende Hand über mir gehalten. Und darüber kann ich reden. Das ist eine Deutung, die sozusagen den Glauben und die Gegenwart Gottes in mein Leben hineinholt und das vielleicht anderen auf diese Weise vermittelt. Menschen so deuten ja mit verschiedenen Schlüsseln ihr Leben. Für Christen ist der Glaube an Gott der Schlüssel, mit dem sie unterschiedliche Erfahrungen ihres Lebens deuten. Und darüber kann man doch reden. Und ein zusätzlicher Gedanke noch zu diesem Thema. Ich würde gerne noch auf ein Problem hinweisen, dass Christen meines Erachtens so eine selbst auferlegte Sprachlosigkeit aus folgendem Grund manchmal erleben. Wir sagen, wir sollen mit anderen über den Glauben reden, was wir mit Gott erleben und was wir erlebt haben. Und unterschwellig meinen wir die ganz großen Dinge. Aber ich erlebe, Gott sei Dank, nicht ständig schwerste Krankheit bei mir oder in meiner Familie und die dazugehörige Heilung. Ich erlebe nicht ständig den tiefsten Schlamassel, aus dem Gott mich auf wunderbare Weise herausholt. Manchmal ist das Leben viel normaler. Darum die Spuren Gottes im eigenen Leben entdecken und darüber reden lernen, das würde viele Christen mit einem Mal sehr viel sprachfähiger machen. Das Megafon, wo einer mir sozusagen sagt, was ich zu tun hat und diese Art der Glaubensvermittlung, die sagt ja, so musst du leben. Das wollen viele Leute nicht hören. Ich kann das verstehen. Oder das Megafon signalisiert, mich interessieren deine Rückfragen und Zweifel nicht. Ich überschreie sie einfach mit Lautstärke. Aber wenn du beginnst, dein Leben und das, was du erlebst, ja, die Spuren Gottes zu entdecken und deinen Freundinnen und Freunden darüber zu reden, das ist eine Art des Hingehens und der Sendungswahrnehmung, wie wir sie vielleicht manchmal nicht im Blick haben. Das Zweite ist sehr ähnlich, will ich nur ganz kurz andeuten, über Träume, Lebensträume und Hoffnungen zu reden. Denn da kann eigentlich jeder mitreden. Wenn ich als Christ sage, was meine Lebensträume und Hoffnungen sind, was ich für die Zukunft sehe, wie dankbar ich dafür bin, dass ich in einer Situation, wo ich weiß, ich habe mit Gott und Menschen versöhnt leben kann und dass ich das möchte, für immer und ewig in dieser Versöhnung unterwegs zu sein, da kann jeder mitreden. Lebenserfahrungen eines Menschen wie du und ich thematisieren sozusagen. Ich glaube, auch hier zeigt sich die zentrale Bedeutung von Beziehungen. Wir reden mit über Lebensträume und Hoffnungen nicht mit irgendwelchen wildfremden Menschen, in der Regel jedenfalls nicht, sondern mit den Menschen, die uns sowieso wichtig sind. Eine dritte Möglichkeit, das hat was mit dem ersten zu tun, was ich vorhin genannt habe, ist, über Lebenserfahrungen in Grenzsituationen zu reden. Und ich glaube, es ist überhaupt nicht gemeint, dass man sozusagen sich als Hero einer solchen Situation darstellt und ich habe es gepackt und ich weiß, wie es geht und so weiter, sondern einfach zu sagen, das war für mich richtig schwer. Und ich habe zu Gott gebetet und habe vielleicht gar nicht verstanden, warum er nicht in der Weise gleich antwortet, wie ich es erwartet habe und verstehe bestimmte Entwicklungen bis heute nicht. Aber ich weiß, wohin ich das adressieren kann. Ich will und kann ohne diesen meinen Gott nicht leben, selbst wenn er nicht jede Frage so beantwortet, wie ich sie vielleicht gerne gehabt hätte. Ich glaube, dass das viel authentischer und ehrlicher vielleicht für Menschen ist, als das Megafon rauszuholen und irgendwelche dogmatischen Wahrheiten rauszutönen, die Menschen gar nicht hören wollen. Und das Vierte hat damit auch ein bisschen zu tun. Ich glaube, dass man über den Glauben nicht nur im Sinne von das glaube ich und so ist es reden kann, sondern trotz mancher ungelöster Fragen und Zweifel über Glauben reden kann. Und hier ist besonders diese oft an vielen Stellen auftauchende Warum-Frage zu nennen. Warum sind bestimmte Dinge so, wie sie sind? Warum verhindert Gott bestimmte Dinge nicht? Und jeder von euch, bin ich ganz sicher, jeder von euch kann in seiner Lebenssituation und in seiner Lebensgeschichte und Biografie wahrscheinlich nicht nur eine, sondern viele Situationen nennen, wo ihr diese Frage entweder ganz explizit oder innerlich euch gestellt habt. Warum hat Gott das und das nicht verhindert? Warum hat er das so gemacht? Und jetzt gerade, wo ich drüber rede, denkt ihr an bestimmte Situationen, wo das so ist. Warum das nicht ehrlich thematisieren? Trotz mancher ungelöster Fragen sage ich, ich will aber an Gott dranbleiben. Dennoch bleibe ich stets an dir. Du bist der, der in meinem Leben mit Vergebung und Friede eingezogen ist. Und selbst wenn ich nicht alles verstehe, was du tust, ich will dranbleiben. Wohin sollte ich denn gehen? Ich bin der Überzeugung, dass Christen eine Menge zu sagen haben im Gespräch mit ihren Freunden, auch wenn nicht jeden Tag Brot oder Manna, nannte man das im Alten Testament, vom Himmel fällt. Auch wenn nicht jeden Tag ständig Heilung von schwerer Krankheit irgendwie da ist. Auch wenn nicht Tag ein, Tag aus spektakuläre Segnungen Gottes mein Leben wie ein göttliches Feuerwerk begleiten, sondern die ungelösten Fragen meines Lebens, die ja, Deutungen der schweren Zeiten meines Lebens, das alles kann genauso authentisch für Menschen ein Hinweis auf Gott sein. Also noch einmal, warum erreichte Jesus die Menschen seiner Zeit? Er kam zu den Menschen und er lebte bei den Menschen. Er hatte Bodenhaftung. Er war ein Freund der Zöllner und Sünder. Er ließ sich einladen, während die Frommen vor der Tür Theater machten, ließ er sich einladen und lag zu Tisch mit diesen Leuten. Wenn Christen nicht bei den Menschen leben, sondern sich und ihr Bekenntnis hinter Kirchenmauern verschanzen, dann scheren wir schlicht und ergreifend aus der Spur Jesu. Ihr habt vielleicht unter meinen Punkten einen vermisst, und den will ich auch noch kurz anmerken, will aber auch sagen, warum ich den nicht ausführlich heute thematisiere. Nämlich, wir müssen doch in unserem Tun authentisch sein. Sozusagen das Evangelium vermitteln, wie jemand mal gesagt hat, wenn es sein muss, auch mit Worten. Dahinter steht die Überzeugung, das ist ja richtig, dass wir mit unserem Tun, wie wir leben sozusagen, die diakonische Tat vielleicht und Hilfe für Menschen, dass das eben genauso im Fokus steht. Jawohl, und Jakobus hat gesagt, im Neuen Testament kann man das nachlesen, dass ein Glaube ohne Werke tot ist. Aber ich glaube, dass da kommt ganz schnell Übereinstimmung zwischen ganz vielen Menschen heute zustande. Und das ist ja richtig, dass wir sozusagen Täter des Wortes sind und das gestalten und in unserem Alltag in irgendeiner Form Menschen unterstützen und helfen und wo immer es möglich ist. Aber ich glaube, dass wir auf der anderen Seite bei diesem Reden über Jesus, über den Glauben, ihn, meine Lebenserfahrung vor dem Hintergrund meines Glaubens deuten, dass wir da eher schwach sind. Und das hat vielen zu tun, unter anderem mit diesem schwierigen Missionieren in unserer Zeit. Also bei den Menschen sein und mit ihnen leben und unser Bekenntnis nicht hinter Kirchenmauern verschanzen, das glaube ich, ist ganz wichtig. Und ich sage das ganz bewusst auch an meine Adresse, weil das eigentlich ein Thema ist, wo ich immer wieder sage, da habe ich eine Menge zu lernen und will für mein Leben lernen und übersetzen, was es bedeutet in meiner Lebenssituation, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch, hinzugehen und Frucht zu bringen. Es hat mal jemand gesagt, die Sendung, die Mission ist nicht nötig, weil es der Kirche oder der Gemeinde Jesu schlecht geht, sondern weil Gott sich nach den Menschen sehnt. Also Sendung und Mission ist nötig, so kann man es ja auch sagen, weil Gott sich nach den Menschen sehnt. Das hat er in Jesus deutlich gemacht. Und das, glaube ich, sollen viele Menschen unseres Lebensumfeldes erfahren. Es geht hier nicht darum, irgendwelche frommen Leistungen zu erbringen oder irgendwelche leeren Stühle zu besetzen, überhaupt nicht. Es geht darum, dass Menschen spüren und verstehen, Gott sehnt sich nach mir, er möchte mit mir in Gemeinschaft leben. Also Jesus ist zu uns gekommen, weil Gott sich nach den Menschen sehnt und wir sollen zu anderen gehen, weil Gott sich nach den Menschen sehnt. Ich möchte beten. Vater im Himmel, du hast Jesus gesandt, damit wir eine weit offene Tür zum Vaterhaus haben. Du hast Jesus gesandt, damit die Last unseres Lebens, die Schuld unseres Lebens, ja, versenkt wird und wir in Beziehung zu dir leben können. Du hast Jesus gesandt, damit wir ein bisschen von dem verstehen, wie du Gott bist. Und wenn dieser inhaltsschwere Satz uns gesagt wird, dass wie Jesus gesandt worden ist, so sendet er uns, dann bitte ich dich, dass wir das hinein übersetzen in die ganz kleine Münze unseres Alltags. Wir haben Kollegen, wir haben Familie, wir haben Freunde, wir haben Leute, die mehr oder minder dicht am Glauben dran sind. Wir haben ein ganzes Spektrum von vielleicht Glaubenskritikern bis hin zu Atheisten, mit denen wir unterwegs sind. Und für allen und allen gilt deine Liebe. Und ich möchte dich von Herzen bitten, dass wir entdecken, es kommt nicht auf unsere wohlgeschliffene Dogmatik an, die wir möglichst passgenau jemanden sozusagen servieren, sondern es kommt auf Echtheit unseres Herzens an, auch die ungelösten Fragen zu thematisieren und zu sein und dieses dennoch bleibe ich stets an dir deutlich zu machen. Ich möchte dich bitten, dass wir ja, in diesem Sinne uns gesandt verstehen zu den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und du wirst dein Teil tun. Wir können Menschen nicht überreden und überzeugen, das wollen wir auch gar nicht, sondern dein Heiliger Geist wird sein Werk in ihnen tun. Aber gebrauche du uns in dem Teil, den du für uns vorgesehen hast. Amen.